Lernfragen für den September 2025. Die Sendung ist ein bisschen zu spät, weil ich eigentlich noch keine Ahnung hatte, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gefragt und deswegen wurde mir dieses Thema dann gegeben von Steinchen auf Mastodon. Herzlichen Dank. Das wird diese Folge und die nächste Folge, weil erstens bin ich cheap und habe mir gedacht, ach guck mal, da kann man es trennen und dann habe ich zwei Folgen. Zum anderen macht es auch ein bisschen Sinn. Die Frage war nach Seminararbeiten, insbesondere eher, glaube ich, im universitären Umfeld, aber auch so generell. Und wie man damit umgeht. Ich suche das nebenbei nochmal raus, aber das war so die grobe Richtung. Genau, also Seminar und ähnliche Arbeiten, ja, Bachelor, Master und Diplom. Und da war also die Frage erstens nach dem Erwartungshorizont und Kriterien, das ist die Sendung heute und welche Aspekte und so. Und die zweite Frage ist dann, wie kann man Menschen damit Hilfe leisten? Das ist dann die nächste Folge. Wir fangen erstmal mit dem ersten Teil an. Okay. Also Seminararbeiten. Ich bin ja ein großer Fan davon, immer vorne anfangen, da kann man in Ruhe darüber nachdenken. Ich kann auch mal gucken, ob ich irgendwo einen Bewertungsbogen habe, den ich einfach so weiterreichen kann. Aber so generell, ich kann euch das auf jeden Fall, schreibe ich da euch auch noch Dinge auf, denke ich mir. Oh, Seminararbeiten. Also eine wissenschaftliche Arbeit hat im Endeffekt mehrere Dimensionen, die wir in Kriterien abbilden können. Und ich fand das in der Ausgangsfrage schon ganz interessant, da stand dann halt Bachelor, Master, Diplom und ich würde sagen, die Frage, was du wie bewertest, ist zwischen diesen ganzen Sachen nicht mal gleich. Weil wir müssen uns ja mal die Frage stellen, also was ist das Produkt und was ist die Leistung, die wir erwarten? Und dann ist die nächste Frage, wie bewerten wir die? So. Ne? Also gucken wir uns erstmal das Produkt an. Das Produkt ist im Endeffekt eine wissenschaftliche Arbeit. Was zeichnet wissenschaftliche Arbeiten aus? Wissenschaftliche Arbeiten zeichnet aus, dass sie zum einen auf irgendeine Art ein Literaturverzeichnis haben, ein Quellenverzeichnis haben, dass sie klar strukturiert sind, dass Behauptungen belegt sind, ne, siehe Literatur- und Quellenverzeichnis, dass sie auch eine bestimmte Sprache haben, dass sie eine bestimmte Form haben und dass sie irgendeine Art von Erkenntnisgewinn hervorzaubern. In dem Bereich, in dem wir jetzt sind, Bachelor bis Diplom, ist eigentlich noch nicht eine größere Menge eigener Forschung vorgesehen, ja, sondern gerade im Bachelor, dann später aber auch im Master und Diplom ist es alles noch sehr im Übungsmaße, ne? Also das echte eigenständige wissenschaftliche Arbeiten beginnt eigentlich mit der Dissertation, ja, wo dann auch ein wichtiger zentraler Punkt an dieser oder eine wichtige Zentrale an dieser Aufgabe dieser Arbeit ist, ja, einen eigenständigen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten, also zur Erkenntnis über die Welt. Bis dahin ist es eigentlich noch nicht so wichtig, ja, sondern man kann dann halt auch einfach Erkenntnisse, die vorhanden sind, neu kombinieren, um neue Erkenntnisse zu haben, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir haben hier schon mal so eine Anforderung, einen Kriterienstrauß. Also was haben wir? Wir haben den Bereich Inhalt, wir haben den Bereich Formalien, ne? Den würde ich nochmal untertrennen, so in den Bereich Formalien der Arbeit und dann Wissenschaftlichkeit. Ja. Und Im Zweifel hätte man dann noch, das machen wir zumindest im schulischen Bereich, hätte man dann vielleicht auch noch, wie Schülerinnen und Schüler mit Feedback umgehen. An der Universität mit Studierenden macht man das ja nicht. Ne? Aber da reden wir dann auch nochmal drüber. Aber das wäre dann auch noch so eine Sache, die man halt betrachten kann. So. Die Gewichtung der einzelnen Bereiche würde ich aber sehr unterschiedlich anlegen. So, das Erste, was wir vielleicht mal machen, ist, wir diskutieren mal so durch, was denn in den verschiedenen Bereichen jetzt so wichtig wäre. Und dann kann man sich ja gleich auch immer überlegen, bei welcher Arbeit ist mir was wichtig? Und wir fangen im Endeffekt mit dem Inhaltlichen an. So, na, ich mache jetzt mal die Spanne auf. Ja, wir fangen im Endeffekt an mit der Seminararbeit im ersten Pro-Seminar, das du, oder im ersten Seminar, das du an der Uni hast. Ja, so die Einführung ist rum. Du sitzt im ersten Seminar, du schreibst deine erste wissenschaftliche Arbeit an der Uni. Ja. So, dann wäre sehr wichtig für mich als Dozierenden, dass ich den Schwerpunkt auf die Formalia lege. Ja. Das heißt also, ich möchte gar nicht so sehr hochtrabende inhaltliche Erkenntnisse, ja, sondern mir reicht auch ein Zusammenschrieb des Referats. Ja, das ist ja sehr häufig so. Sondern ich möchte im Endeffekt erstmal sehen, dass die Person in der Lage ist, die Wissenschaftlichkeit einzuhalten, also eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt unsere beiden Teile nehme, also inhaltliche Qualität oder unsere Teilteile, inhaltliche Qualität, Wissenschaftlichkeit und Formalien, würde ich jeweils Formalien und Wissenschaftlichkeit irgendwie mit irgendwas zwischen gemeinsam 60% gegenüber dem Inhalt werten. Ne? Also, dass der Inhalt relativ wenig wert ist, ja, dass man dann so sagt, okay, wenn's, wenn die Struktur passt, ne, keine Widersprüche drin sind, ja, okay, ja, dann ist das ja in Ordnung. Und erstmal gucken, stimmt denn das Inhaltsverzeichnis? Sind überall die Seitenzahlen drauf? Ne? Rein formal, ja, ist das Blocksatz, ist das Times New Roman? Und so weiter und so fort. Sind die Zitate richtig gesetzt und so? Das wäre mir wichtiger. Ja, im Universitären kannst du jetzt natürlich hingehen, kannst du da so einen Horizont machen. Du kannst natürlich auch einfach sagen, ich habe irgendwie ein Ausschlusskriterium, ne? Wenn die Leute nicht wissen, wie man zitiert, dann ist das halt, dann gibst du es halt zurück, ne? Ja, wenn das Flattersatz ist, gibst du es halt zurück, ne? Wenn es irgendwie Schmut ist, ja, Schriftgröße 14, meine Freunde und so, ja, dann gibst du das alles wieder zurück und du hast halt diesen grundlegenden Übungsfaktor erstmal im Mittelpunkt, ne? So bei der ersten Proseminararbeit wäre das vielleicht so der Fall. Je weiter wir im Studium voranschreiten, desto mehr verschiebt sich die Gewichtung jetzt auf den Inhalt. Also sprich, ich würde dann halt sagen, zum Beispiel bei einer Bachelorarbeit ist Formales versus Inhalt mindestens 50-50. Ne? Du hast jetzt irgendwie 6 Semester studiert. Wenn du es jetzt noch nicht kannst, was mache ich mit dir? Ja, wir lassen jetzt mal außer Acht, dass es Schulen und Schulsysteme in Deutschland gibt, bei denen eine wissenschaftliche Arbeit vorher geschrieben werden muss und die das in der Schule eigentlich schon mal lernen, ja. Weil ich weiß halt auch, dass es Schulen gibt, da ist das nicht so. Aber ne, das gibt's halt, das gibt's nicht. So. Und dazu gehört halt auch, dass eigentlich in jeder Wissenschaft das irgendwie anders ist. Ne? Wenn in Ingenieurwissenschaften schreiben die Leute ihre erste Arbeit, teilweise ist das die Bachelor. Arbeit und so, ne? Aber das wieder etwas in die Gegenrichtung verschieben. Aber ich bin ja aus den Humanities und in Humanities fängst du sehr früh damit an. Ja, und vergessen ist eine Geschichte, die ist schon sehr lange her, wie eine Freundin von mir die so einen Management-Studiengang gemacht hat, 5 Minuten vor der Angst, ja, vor dem Ende ihres Diploms, auf einmal eine Seminararbeit schreiben musste und dieses Seminar noch nie eine geschrieben hat. Ne? Und ich war auch so am Ende meines Studiums. Und die meinte dann irgendwann später zu mir, die Arbeit, die sie geschrieben hat, auf die sie natürlich eine 1 gekriegt hat, weil ich ja dahinter stand und meinte, das machst du so, 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 so und so bitte. Ja. Für die hat sie, die wurde dann weitergereicht im kompletten Studium. Ja, unter der Maßgabe, so macht man das und so ist sie gut.
Ja.
Same ging dann für die Diplomarbeit. Das heißt, ne, am Anfang legen wir unsere Beurteilung eher auf Formalia und je weiter wir fortschreiten, desto mehr legen wir unsere Beurteilung auf das Argument, die Schlüssigkeit und so weiter, die Löchrigkeit und so, ne? Also mehr auf das Intellektuelle der ganzen Angelegenheit. Wie gesagt, es kommt immer auf die Wissenschaft an. Ne? Es gibt gerade im MINT-Bereich natürlich einfach Sachen, wo man dann, ne, wo die Daten hingesetzt werden und so weiter. Aber da wäre dann zum Beispiel ein Kriterium, was ich einfügen würde, ist, wie ist die Methodik? Ne? Wie ist die Methodik? Wie ist die Methodologie? Ist das alles gut aufgeschrieben und so weiter und so fort? Ne? Empirische Sozialforschung genau dasselbe. Das ist dann wieder der Bereich Wissenschaftlichkeit, der überschneidet sich dann da aber wieder mit Inhalt. Aber wie gesagt, ich würde die Betonung immer am Anfang sehr auf die Grundlagen Formalia haben und dann Richtung Bachelor und definitiv im Master die Betonung darauf legen, dass die Menschen ja selbstverständlich in der Lage sind, ja ein Abbildungsverzeichnis zu erstellen, eine Bibliografie zu erstellen, ja das alles nachzuweisen und so weiter und so fort. Plagiate in Dissertationen wiegen ja unter anderem so schwer, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die einen Doktortitel machen, das eigentlich schon können sollten, ne? Wissenschaftliche Sorgfältigkeit solltest du eigentlich schon im Master gelernt haben. Das ist also die Sache, ne? Und dann ist natürlich auf der einen Seite verschiebt sich, gerade was die Wissenschaftlichkeit angeht, die Bewertung ein bisschen, sodass kleine Lässlichkeiten nicht so eine große Rolle spielen, komplette Fails aber auch sofort zum Durchfallen führen. Ja, also das ist dann so ein zweiter Boden oder so ein Boden, der da eingezogen ist, unter den die Arbeit nicht mehr drunter darf. Und gleichzeitig hast du aber auch das dann die Sache, der ist halt da und der ist relativ niedrig aus der Sicht der Anforderungen an den Studierenden. Auf der anderen Seite wird dann die inhaltliche Anforderung halt größer, ne? Also sprich die Frage, wie gehe ich mit meinen Quellen, mit meinen Materialien und so weiter um? Wie mache ich meine Argumentation? Wie stütze ich meine Argumentation? Ja, wie argumentiere ich überhaupt? Und da kann man dann halt mehr in die Tiefe gehen. Ja. Und diese Verschiebungen wären mir erstmal wichtig, ne? Dass wir also im Endeffekt, je weiter Menschen im Studium voranschreiten, desto mehr Wert darauf legt, dass einfach richtige Zitation selbstverständlich ist, richtige Rechtschreibung selbstverständlich ist. Also ich meine, wir haben es jetzt 2025 mit DeepL-Write. Da muss man nicht mehr fragen, ja. Also du kannst halt einfach relativ frei schreiben, ja. Und damit fällt das halt aus so Anforderungen auch raus, ne? So. Wir können mal die einzelnen Bereiche noch durchgehen und dann kann ich noch so ein bisschen, weil die E-Mail fragte schon so nach, welche Aspekte würde ich bewerten und welche Aspekte würde ich nicht bewerten. Fangen wir unten bei Formalia an. Bei Formalia würde ich grundsätzlich alles bewerten. Es gibt normalerweise bei Universitäten ein Style-Sheet für die einzelnen Fächer. Es gibt natürlich auch noch, dass Professoren, Dozenten und so weiter so selber Geschmack dazu haben, ja. Aber selbst bei uns an der Fachoberschule, Berufsoberschule, so, ne, einfach so bei mir, ich habe ja sehr oft ein Seminar, das habe ich zusammen mit einer Kollegin, die ist Historikerin, also Englisch Geschichte, und ich mache Englisch Politik. Ich mag keine Fußnotenzitation, ja? Also es ist einfach so ein Ding. Und das heißt also, historische Dinge werden, wenn ich die lese, natürlich mit Fußnoten zitiert, aber eigentlich, ne, schreibst du bei mir mit Klammerzitation. Weil ich habe Englisch studiert, ne, MLA, Modern Language Association, das ist alles Klammerzitation und so weiter und so fort. Und ich bin zum Beispiel so ein Fan von Hauptsache konsistent, ne? So, also die erste Frage ist, ja, der erste Aspekt ist also, und keine Angst, ne? Ich muss diese Folge so und so nachbearbeiten. Dementsprechend werde ich mich hinsetzen und in die Shownotes diese Aspekte dann alle auch nochmal aufschreiben, damit ihr sie irgendwo habt. Also, der erste Aspekt ist im Endeffekt, wurde das fachübliche Beleg- und Zitationsverfahren benutzt und eingehalten? Ja, und dann, was wir in der Schule sehr oft benutzen, sind Kriterienschema, die so einen Plus-Minus-Bogen haben und die dann halt sagen, okay, ja, so und so viel Punkte, ne, du vergibst halt so und so viel Punkte, wie viel vergibst du darauf? Ja, das haben wir zum Beispiel fürs Fachreferat oder so. Man kann das auch frei machen, ne? Wir benutzen halt Punkte und wir benutzen halt Punktetabellen. Man kann auch Prozente und Prozenttabellen verwenden, aber ich würde das immer grundsätzlich anraten. Ich würde auch den Menschen anraten als Dozent und so weiter zu erklären, wie die Bewertung zustande kommt und so weiter und was einem wichtig ist, weil das hilft dann sehr dabei, erstens den Studierenden klarzumachen, worauf sie hinarbeiten müssen und zweitens danach kein weniger Stress zu haben mit irgendwelchen Bewertungen. Ja. Und natürlich spricht er jetzt auch ein bisschen als Lehrkraft, ne? Wir stehen halt mehr im Feuer und werden da mehr verklagt. Aber trotzdem, man muss sich ja nicht irgendwie, ne, in Gefahren begeben, die man nicht braucht. So. Das heißt also, zum Beispiel Zitationsverfahren, welches Zitationsverfahren wurde verwendet, wurde es durchgehend richtig verwendet, wurden Fußnoten richtig gesetzt, wurden die Klammern richtig gesetzt, wurde da richtig CF oder Vergleiche und sonst was reingeschrieben. Ist es klar erkennbar, ja? Beispiel jetzt in Englisch, entspricht es dem MLA-Style-Sheet, ja, für englische Literaturwissenschaft. So. Platz 1, ja. Platz 2, Formalia. Ja, das steht auch in den Universitätsvorgaben und dann würde ich die so anwenden. Ja, das heißt also, ich würde auch wieder hingehen, würde sagen, okay, wir haben das, ich mache jetzt das Beispiel bei uns von der Schule, aber wir machen das halt sehr wie in der Wissenschaft. Ist die Kapitelnummerierung richtig, ne? 1, 1.1 und so weiter und so fort. Oder hat die wieder jemand komplett geistesumnachtet diese Harvard-Nummerierung genommen, bei der ich bis heute noch nicht weiß, wer sich das hat einfallen lassen? Passen die Seitenzahlen? Ist es alles Blocksatz? Ist das Schriftgröße 12? Werde ich hier irgendwie beschissen? Ist das anderthalb Zeilenabstand? Bla, 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 bla. Nächstes Kriterium. Drittes Kriterium, sprachliche Richtigkeit. Ist das voller Rechtschreibfehler, wie zum Beispiel meine Abschlussarbeit? Oder ist es sprachlich richtig? Ne? Wie gesagt, heutzutage würde ich das viel, viel niedriger bewerten, weil es gibt DeepL Write. Auf der anderen Seite ist das dann auch so ein Kriterium, wo ich sagen würde, der Floor ist halt eigentlich niedrig, ne, das richtig zu machen. Das heißt aber auch, dass wenn es die Leute nicht richtig machen, dass es für einen schneller ein Ausschlusskriterium sein sollte, weil das zeigt, dass der oder die Studierende nicht mal genug Kompetenz hat, das Ding im Internet auf eine Webseite zu werfen, ne? So. Next, ne? Also das ist halt so diese Sache, dass man sagt, okay, sprachliche Richtigkeit, ja, sprachlicher Stil, ist es wissenschaftlich oder ist das so ein Besinnungsaufsatz? Also ein Besinnungsaufsatz ist ja eigentlich so semi-Besinnung. Ja, also ist es so eine mit wahllosen Quellen unterfütterte Meinungsäußerung? Ja, also kommt ein Ich vor, kommt kein Ich vor? Ja, wie wird passiv verwendet und so weiter und so fort? Ja, also zum Beispiel im Englischen ist es so, in englischen Texten und auch gerade so in den Geisteswissenschaften sind wir ja durchaus Fans davon, dass hin und wieder die die Spitzigkeit des Autors durchgucken kann, ja. Also ja, so gerade so in der Fußnote oder so, ja, kann man durchaus mal das von Autoren, ja, bissige Bemerkungen haben. Also meine Abschlussarbeit zum Beispiel hat auch bissige Bemerkungen in Fußnoten, ja, oder so trockene, also so dieser trockene Wissenschaftlerhumor. Das ist vollkommen okay, ja. Es ist nur eine Frage, wie viel machst du davon, ne? Und wie viel kannst du davon auch machen? Und das ist dann halt die nächste Sache, dass man halt sagt, okay, wie gut ist das gemacht? Ist das angemessen? Ist das eine wissenschaftliche Arbeit oder ist das irgendwie unangemessen? Ne? Was ich zur Schülerschaft immer sage, ist, die schreiben ja bei mir dann im Englisch so Essays, und Essays haben auch so einen Registeranspruch. Ja, und Andi, bekannt aus dem Wellenwanderer-Podcast, macht ja bei uns teilweise auch so an der Schule die Beratung, ja, so einen Kurs zum Thema Schreibwerkstatt, wo Andi dann versucht, auch den Schülerinnen und Schülern beizubringen, dass es halt ein Register dafür gibt. Ja, also bei den Aufsätzen in Englisch sage ich auch immer, ja, ihr fangt ja den Sie fangen dann immer irgendwie die Englischaufsätze so jovial an, wo ich dann auch sage, naja, also ihr fangt doch auch in Deutsch den Text für die Deutschlehrerin nicht mit an. Das ist jetzt halt hier mal so ein Thema, ne, über den Faust, ne? Aber in Englisch machen sie das dann, ja. Ja. Wo ich dann so denke, Leute, es ist keine Umgangssprache, ne? Und eine Masterarbeit ist jetzt halt auch eine Arbeit, die jetzt nicht, die du halt nicht geschrieben haben kannst in so einem Straßenstil oder so, ne? Sondern das muss halt das richtige Register sein. Also das Register und die Sprachlichkeit an sich. Okay, das ist eigentlich der Bereich Formalien, ne? Passt das Deckblatt, entspricht es den Anforderungen, bla 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 bla. Jo, dann. Nächster Bereich Wissenschaftlichkeit, hatten wir ja schon so ein bisschen, Zitierverweise und so weiter, auch die Frage, wie viel wird zitiert und so weiter und so fort, wie viel Eigenständigkeit ist da drin, das ist dann das Nächste. Argumentation, bei der Argumentation, wenn ich Seminararbeiten auf unserem Niveau lese, und das ist ja dann, ne, wir wissen, das ist das erste Mal, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt sowas schreiben. Dann sage ich immer, das Wichtigste ist von A nach B nach C nach D. Das ist so und so, wenn ihr mich jetzt mal so fragt, ist eine meiner wichtigsten Ideen zum Thema Unterricht. Ja, so der Freundeskreis, den ich öfter intern berate und so weiter, zu dem sage ich das auch immer, ja. Wenn du einen Aufsatz schreibst von A nach B nach C nach D, ne? Also ihr habt vorhin am Anfang dieses Podcasts gehört, dass ihr gesagt habt, fang vorne an. Ja, das sage ich zu den Schülerinnen und Schülern dann auch. Ja, wo geht ihr Thema los? Ja, passt die Gliederung? Ist in der Gliederung nichts? Ist die Gliederung sachlogisch? Ne? Also sachlogische Folgerung. Solche Sachen wie, was muss in der Einleitung stehen? Ja, also was steht auch in der Einleitung? Also einer der größten Witze ist, wenn in Einleitungen zum Beispiel, also für die Menschen, die es wissen, und man sollte vielleicht das auch mal sagen, in einer Einleitung steht, was macht diese Arbeit, und ganz wichtig, ist viel, viel wichtiger, was macht diese Arbeit nicht. Das muss man den Studierenden auch mal sagen, ja. Und nicht, also wir haben ja auch das Problem, dass Dozenten teilweise das alles für granted nehmen, ne? Also das ist dann, ne, du bist dann so Dozent oder Professor und so und gehst davon aus, dass jemand anders denen das erklärt hat, und das ist dann wieder der Witz, dass es keiner tut. Also, ja, nehmen wir jetzt die Einleitung als erstes Teil des Textes, ja, als erster Teil der Argumentation. In der Einleitung möchte ich bitte irgendeine Art von Hinführung, die ganz nett ist. Wenn es ein Zitat ist, gibt's Tote. Ja, finde ich immer scheußlich, aber okay. Ja, wir nehmen also diese Einleitung und sagen in dieser Einleitung, hallo, hier bin ich, Sie werden, ja, Sie müssen jetzt diese 50 Seiten Bachelorarbeit, 20 Seiten Seminararbeit, ja, 100 Seiten Masterarbeit, schlag mich tot, lesen. Commiserations. Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Themen. Sie möchte das, 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 das und das machen. Sie betrachtet das, das, das und das nicht. Zu meinen eigenen Schülerinnen und Schülern sage ich an der Stelle auch immer, das Letzte ist ganz wichtig, weil ihr habt ja nur 20 Seiten bei uns. Ja, maximal 15 eigentlich, 15. Und es ist natürlich unheimlich einfach, dass ich mich dann als Lehrkraft hinsetzen kann und sagen kann, ja, das hätte mich jetzt aber schon interessiert. Und das Einzige, was dich davor schützt, ist, dass du hinschreibst, ja, darüber rede ich aber nicht, weil ich habe ja nur 15 Seiten. Ja, und das mag ja für sie ganz interessant sein, aber dann müssen sie eine andere Arbeit lesen. Und das ist ja vollkommen valide, ne? Das weiß jeder in der Wissenschaft, du kannst nicht über alles schreiben. Das muss da aber drinstehen. Also das wäre schon mal Kategorie 1. Ne? Kann ich von der Einleitung auf den Schluss der Arbeit schließen? Nicht unbedingt inhaltlich, aber im Endeffekt, ja, habe ich am Ende eine Zusammenfassung, die dieser Einleitung gerecht wird. Im Übrigen, Spoiler hier an der Stelle, das ist der Grund, warum man die Einleitung eigentlich als letztes schreibt, weil man weiß, was man für eine Arbeit geschrieben hat. So, dann ist es richtig aufgebaut. Also, ja, kommt, gibt jetzt verschiedene Arten von Arbeiten, kann man sich aber im Endeffekt sagen, machen wir empirische Arbeiten auf irgendeine Art. Empirische Arbeiten haben normalerweise einen Theorieteil, der erstmal die Theorie erklärt, dann gibt es einen Methodenteil, der erklärt, wie wurde die Methode gemacht, das ist insbesondere in den Sozialwissenschaften und so weiter wichtig, ne? Also wie wurden die Daten erhoben und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es im Endeffekt eine Analyse der Daten und dann gibt es eine Diskussion der Analyse der Daten. Ne? Man kann das auch alles so ein bisschen zusammenschmieren, aber im Endeffekt funktioniert das so. Beispiele gibt es zuhauf da draußen, ja. In den Ingenieurswissenschaften und so weiter und so fort, na, kümmert man sich erst vorne um, auch um die Theorie und dann kümmert man sich um die Anwendung. Ja, welches Experiment, welche Ergebnisse hat das Experiment, welche Zahlen zeigen wo, worauf hin und so weiter und so fort. Ne? Bitte drauf achten, Hypothesen und so weiter. Und wie ist die Hypothesenbildung, wie ist die Operationalisierung, das kann man jetzt, das sind alles Sachen, die ich einzeln bewerten kann an der Stelle. Ja, auch hier wieder, was man für wie wichtig hält, hängt so ein bisschen davon ab, was man vor sich hat. Ne? Ich bin jetzt Geisteswissenschaftler. Wie gesagt, ich habe nie eine empirische Arbeit in meinem Leben geschrieben, weil, ne, warum? Ich musste ja nicht. Ich habe meinen Abschluss in Literaturwissenschaft gemacht, ja. Aber da sind wir auf der anderen Seite. Dort muss die Argumentationsstruktur von vorne bis hinten passen. Also, was sagt uns dieser Text? Wo kommt dieser Text her? Welche Analysemethode mache ich? Welche theoretische Herangehensweise habe ich? Was ist hier der Erkenntnisgewinn? Wie stelle ich den dar? Was lernen wir daraus? Ne? Das ist dann das, was am Ende kommt. Und hier haben wir es dann mit Texten zu tun, die argumentativ aufeinander aufbauend arbeiten. Also sprich, was ist meine Basis? Ja, das ist meine Textbasis und so weiter und so fort. Ja, ich sage immer, und das gilt eigentlich für jede Art von Arbeit, ich glaube, bei empirischen Arbeiten ist das ein Kriterium, wo man die Arbeit sofort wegwerfen kann. Bei geisteswissenschaftlichen Arbeiten gibt es da noch was zu retten. Wenn es irgendeinen Teil der Arbeit gibt, der den Lesenden überrascht aus dem Text heraus, also wo ich das so lese und mir denke, okay, wo kommt das jetzt her? Ja, bei empirischen Arbeiten ist es der Tod, weil man dann die Frage stellen muss, okay, was hast du mir nicht erzählt, ne? Und bei geisteswissenschaftlichen Arbeiten muss man dann sagen, was ist jetzt hier mit deiner Struktur? Ja, je nachdem, was es ist. Und wenn wir dann den Inhalt bewerten, wird das aus meiner Sicht immer wichtiger. Ja, also die Stringenz der Argumentation. Weil Wissenschaft lebt schon davon, dass ich nicht nur Daten erhebe und analysiere, sondern dass ich diese auch auf eine bestimmte Art darstelle, dass sie die anderen die anderen wichtigen Sachen, die wir so im Umgang mit Wissenschaft machen, nämlich Reliabilität, Validität und so weiter und so fort, überhaupt möglich machen. Ja, also Verschleierung in der Arbeit ist ein riesengroßes Problem. Vertraut mir, ich habe meine komplette Arbeit verschleiert. Ja, keine Sorge, war zweites Staatsexamen. Tipp. nicht komplett überstresst und hardcore depressiv Seminararbeiten schreiben. Not good. Not good. Aber das ist leider so und so ein dauerhafter Witz, ne? So. Also auf jeden Fall ist das so ein Ding. Ja. Dieser ganze Teil ist also so das, wie ich meinen Erwartungshorizont bauen würde. Es hängt aus meiner Sicht unheimlich davon ab, was man mit den Leuten macht. Das wäre so die Lehrerantwort. Wie ich dann dort die Gewichtung reinlege. Aber das ist eigentlich das, was ich an einer wissenschaftlichen Arbeit irgendwie sehen möchte. Ja, und ihr dürft da, weil das ja auch so ein bisschen die Frage ist, wie macht man das? Man darf da schon Vorzüge haben. Also, Case in Point. Wir hatten eine Diskussion letztes Jahr. Ich glaube, im Tagebuch-Podcast haben wir auch kurz drüber geredet. Wir hatten eine Arbeit und diese Arbeit hatte ein Wissenschaftlichkeitsproblem. Und die Meinungen, wie man das bewerten sollte, gingen stark auseinander. Und ich habe mich dann für die salomonische Mitte entschieden und dafür natürlich eins auf den Deckel gekriegt, und zwar von der Seite der Schülerschaft, weil die natürlich der Meinung war, ansonsten ist ja der Inhalt gut. So. Und dann gab es halt die Position, ja, außerhalb von mir, dass das eigentlich maximal die Note 5 sein kann, weil diese Arbeit im Endeffekt, ne, den Floor unterschreitet in der Wissenschaftlichkeit, und dann ist das halt maximal mangelhaft. Und dann gab es eher so die Position, der ich mich dann auch so eher angeschaut habe, weil ich ein Kuscheltier bin, was sowas angeht. Ja, die dann sagte, aber es war ja nicht komplett falsch, ne? So, und eigentlich der Rest war ja gut. So. Und ihr seht schon, wir haben alle dieselben Erwartungshorizonte, dieselben Kriterienschemata. Wir können uns darin relativ frei bewegen, was das angeht. Ja, und können halt Ausschlusskriterien haben. Case in point beim Fachreferat, ne? Das Fachreferat ist sowas ähnliches wie eine wissenschaftliche Arbeit als Referat. Das ist so ein Ding hier in Bayern. Wir gehen nicht in die Details. Aber beim Fachreferat ist ein Großteil der Note nach dem Kriterienschema das Auftreten im Referat und so weiter. Es gibt aber auch den Bereich Inhalt. Und ich sage grundsätzlich vorher, und das ziehe ich auch durch, wenn Sie Käse reden, können Sie so toll Käse geredet haben, wie Sie wollen, das ist eine 5. Ja, das kann nicht besser werden. Weil es ist vollkommen egal, wie toll du dabei aussiehst, wenn du keine Ahnung hast. Ja, du hast halt keine Ahnung. So, und da kann man natürlich seinen Schwerpunkt setzen, ne? Und diesen Schwerpunkt sollte man dann jetzt, weil die Frage ja auch so aus dem universitären Standpunkt herauskam, den Schwerpunkt sollte man setzen, je nachdem, in welchem Teil des Studiums sind die Leute, was ist mein Anforderungsbereich und so weiter. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich englische Literaturwissenschaft im 5. Semester gebe und dort Seminararbeiten rausgebe, oder irgendeine Ingenieurswissenschaft, wo die Menschen normalerweise Klausuren schreiben und dann das erste Mal eine Seminararbeit schreiben. Das ist beides 5. Semester, es ist komplett unterschiedlich. Ne? Das eine ist, bei dem einen stehst du als Dozent eigentlich da und sagst, ja komm, davon haben sie ja schon 10 Stück geschrieben, hopp, hopp. Ja? Das sind die Humanities. Und bei den anderen stehst du als Dozent eigentlich da und sagst, so, nächstes Semester müssen sie eine Bachelorarbeit schreiben. Ja, hier sind sie jetzt mal gefordert. Und ja, ich weiß, sie haben das vielleicht vor 2,5 Jahren mal in der Schule gemacht, aber da haben sie es auch schon nicht gemocht oder so, ne? So. Eklatanter Unterschied, was das ist, ne? Und wie ich das dann auch bewerte und wie ich damit umgehe und so weiter. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung dann auf die Beratung und so weiter, aber darüber reden wir dann in der nächsten Sendung. So. Was ich empfehlen würde, Das hat sich jetzt im schulischen Bereich schon sehr gut durchgesetzt. Es ist aber auch für alle anderen, ich würde es auch universitär raten. Zum einen, weil die Schülerschaft das von uns gewohnt ist. Zum anderen, weil man halt einfach sich unheimlich viele Schmerzen spart, sich auch unheimlich vielen Vorwürfen nicht ausgesetzt ist. Einen klaren Kriterienrahmen, einen klaren Kriterienkatalog zu schreiben, ja, die Gewichtungen dazu zu schreiben, zu sagen, okay, ja, und so weiter. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich will ja nicht mit Punkten arbeiten, man kann auch, und das ist ein alter Trick bei uns, den wir auch machen, ja, man nimmt einfach Teilnoten. Und dann gibt es halt so eine Regel, ist, wenn die Teilnote in Wissenschaftlichkeit 0 Punkte ist, dann ist die Arbeit 0 Punkte, ja. Wenn die Teilnote in Wissenschaftlichkeit irgendwie eine 5 ist, dann ist es eine 5, fertig, ne? Könnt ihr euch also überlegen, wie man das macht, ne? Und dann habt ihr eure Kriterien, habt eure Aspekte und wie gesagt, die Frage ist, welche Aspekte kann ich wie bewerten? Hängt im Endeffekt davon auch ab, mit wem habe ich es zu tun und wie sieht das Produkt am Ende aus. Es gibt hier noch so eine Kategorie, die wir mit bewerten, bei der ich jetzt aber sage, das ist aus universitärer Sicht schwierig, nämlich das ist der Bereich Feedback-Kultur oder Seminarpraxis. Also es gibt halt einfach im Seminar bei uns noch eine Note dafür, wie Schülerinnen und Schüler mit dem Feedback und so weiter umgehen. Aber das ist natürlich schulisch. Das heißt, die haben jede Woche Unterricht. Die werden jede Woche im Endeffekt von uns auch beschult auf irgendeine Art. Und das heißt, ich kann natürlich auch einfach hingehen und kann dann aus den Feedbackgesprächen und so weiter eine Note machen. Ja. Das ist etwas, was man im universitären Bereich eigentlich nicht macht, allein schon, weil das Betreuungsverhältnis ein ganz anderes ist und ich weiß auch nicht, ob ich dazu raten soll im universitären Bereich, aber das kann man natürlich theoretisch machen, ne? Wenn ich eine sehr kleine Uni habe, wo ich sage, jeder von Ihnen kommt mal zu mir zur Beratung vorbei, dann können Sie auch eine Note vergeben für, wie Sie beraten haben und so weiter. Ja. So. Das war's eigentlich zu diesem Thema. Ich hoffe, es war konkret genug, aber ich werde das dann nochmal alles so ein bisschen auffächern in den Shownotes, wenn ich hier nochmal durchhöre, ja, und den ganzen Kram rausschneide, der zwischendrin auf mich gewartet hat, na, auf mich gewartet hat, der zwischendrin gekruschelt hat und irgendwie mich abgelenkt hat. Zum Beispiel super. Aber ich hoffe, das hat etwas geholfen. Wie gesagt, ich definiere es noch in den Shownotes. Ich muss das hier eh durchhören. Kann ich es auch durchdefinieren und dann funktioniert das relativ gut. Man baut sich dann halt einfach, also wir machen das sehr oft häufig mit Excel-Listen und so. Ich würde mir etwas generieren und dann kann man immer sehen, ob man es anpasst oder nicht. Ja. Und da sage ich dann halt auch, Transparenz hilft und vor allen Dingen hilft es dir unheimlich, zu einer gerechten, dauerhaft konsistenten, validen Bewertung zu kommen, wenn du von vornherein deine Kriterien festgelegt hast und wenn du diese Kriterien dann auch den Studierenden nennst, ja, dann kannst du im Endeffekt im Nachhinein auch immer sagen, ja, das ist ja so. Und eine der frustrierendsten Sachen, was das Universitäre angeht, auch heutzutage ist noch, dass Dozierende teilweise nicht vermitteln können, was sie haben wollen, dass man dann teilweise irgendwie, ja, eigenartig verwirrt da sitzt und sich fragt, was will der jetzt von mir? Und er die ganze Zeit exasperated ist, weil man die Gedanken nicht lesen kann, weil diese Person das auch verquastet sagt, ja. Und dann ist es einfach, ein Dokument zu haben, wo das klar niedergeschrieben ist. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, ja. Gerade am Anfang des Semesters oder des Seminars in der ersten Stunde, ja, eine PowerPoint machen, das an die Wand klatschen, die Zettel austeilen, sagen, so, Sie finden das, ne, oder Sie finden das als PDF hier in unserer Lernplattform Univis, schlag mich tot, wie der Kram heißt, ja, da ist das alles drin und dann kann man das ist das Tolle auch als Dozent, dass man dann einfach darauf zeigen kann und sagen kann, hier, ja, so. Ja. Und das ist ganz toll. Okay, beim nächsten Mal geht es dann um die Frage der Betreuung und Beratung. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ganz wichtig für die Betreuung und Beratung ist, dass ihr wisst, welche Kriterien ihr habt, ja, um dann zu wissen, was wollt ihr eigentlich sehen und dann zu entscheiden, wie gehe ich mit meinen Studierenden um, wie kriege ich die dazu, dass sie das richtig machen. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Einen schönen September und Oktober. Wir hören uns dann im November.